Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen heißen. Ich freue mich immer wieder, euch zu sehen. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Manche von euch sehen schon ein bisschen älter aus. Das hat aber nichts mit dem Geburtstag der Gemeinde zu tun. 30 Jahre, in denen unheimlich viel passiert ist in dieser Gemeinde. Und die, die jetzt schon von Anfang an dabei gewesen sind, die wissen, wie viele Gottesdienste gewesen sind. Und wenn wir nur mal die Anzahl der Sonntage nehmen, dann kommen wir fast auf 1600 Gottesdienste. Ähnlich vielleicht die Anzahl der Bibelstunden, Gebetsstunden. Viele Feierlichkeiten, die abgelaufen sind. Royal Rangers Treffen, Männer Treffen, Frauen Treffen. Vielleicht klingelt es jetzt so bei der einen oder anderen Begegnung. Viele, viele Erlebnisse, Freude und wie schon angeklungen, Leid wurden geteilt. 30 Jahre, in denen Beziehungen entstanden sind. Nicht nur Zweierbeziehungen, sondern auch Beziehungen unter den Familien der Gemeinde. Und dennoch, wenn man das Ganze mal so vergleicht, 30 Jahre, es sind fast 2000 Jahre her, als die Gemeinde gegründet wurde. Pfingsten, ein riesengroßes Fest, Gemeinde wurde gegründet und dann sind so 30 Jahre gerade mal 1,5% von diesen 2000 Jahren. Also ich kriege 2000 Jahre nicht in mein Hirn rein, ich weiß nicht, wie es euch geht. Alleine das Thema Geschichte über so eine lange Zeit im Kopf reinzunehmen, klappt nicht. 30 Jahre, vielleicht so ein Drittel eines fast durchschnittlichen Lebensalters eines Menschen. 30 Jahre, in denen viele Menschen hier durch die Gemeinde den Stempel ins Herz hineingedrückt bekommen haben, du bist Gottes Kind. Das ist das Beste, was passieren kann. 30 Jahre, in denen viele Menschen zum Glauben gekommen sind, zu Jüngern gemacht worden sind, teilweise in andere Städte gegangen sind. Ihr habt vor kurzer Zeit Rudi hier gehabt und er hat das Ganze auch nochmal so schön aufgedröselt gehabt. Wer es nicht mitgehört hat, hört euch die Predigt von ihm an, wo er wirklich die einzelnen Etappen mal so rausgeholt hat. Und ich war schon sehr angetan davon, als er davon berichtete. Und er einer von denen ist, die aus dieser Gemeinde jetzt in Tschechien arbeiten und dort mit vielen, vielen Menschen gearbeitet hat, die zum Glauben geführt haben. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Hier aus dieser Gemeinde sind Gemeinden gegründet worden. Und erst der Himmel wird wirklich aufzeigen, wie viele Menschen durch diese Gemeinde herausgerettet wurden. Und ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten, gerade auch in den Momenten, wo es dann nicht so prickelnd aussieht, wo man sich da manchmal fragt, wie soll das denn weitergehen? Aber seid dankbar, ich bin dankbar für das, was gelaufen ist. Und wir durften ja 12, 13 Jahre mit hier Gemeinde, mit euch erleben, mitgestalten. Und ich denke, wir denken gerne dazu immer wieder zurück. Und ihr könnt euch sicher sein, es geht kaum ein Tag vorbei, wo wir nicht für euch beten. Und das ist jetzt kein Geschwafel. Ihr könnt Irena fragen, aber sie ist ja immer dabei. Gemeinde liegt uns am Herzen, weil wir da ja auch die ganze Zeit mit im Geschehen drinne waren. Und wir sind dankbar für das, was alles gelaufen ist. Und wir glauben auch, dass es wieder weitergeht, dass es weitergeht, keine Ahnung, bis der Herr wiederkommt. Und dann beginnt eine Ewigkeit, unvergleichbar wieder mit den 2000 Jahren. Wir können es uns nicht vorstellen. Vor einigen Wochen hatten wir die Olympischen Spiele. Und ich weiß nicht, wie ihr die Olympischen Spiele so für euch beobachtet, wie intensiv ihr da reinguckt. Ich habe also nicht ständig vor dem Fernseher gehockt und geguckt, was da so alles abläuft. Könnt ihr sagen, als Rentner hat man ja Zeit dafür. Nee, habe ich mir nicht genommen. Da gibt es noch viele, viele andere Sachen zu tun. Und aktuell laufen die Paralympischen Spiele. Aber das, was ich so gesehen habe an Wettkämpfen, wo ich dann auch interessiert hingeschaut habe, war, wenn dann eine deutsche Sportlerin oder ein deutscher Sportler so ganz vorne mitgespielt hat. Und ich war schon ein bisschen überrascht, als dann plötzlich in den Medien die Schlagzeile auftauchte, Christin hat Goldmedaille gewonnen. Ich denke, was soll das? Muss man das jetzt so explizit rausholen? Und in den Tagen darauf wurde mir dann deutlich, weshalb das dann so deutlich wurde, weil diese Frau, Kugelstoßerin, 20 Meter so eine Kugel gestoßen, ich weiß nicht, mir wird sie vielleicht auf die Füße fallen, aber sie hat so weit gekriegt, aber in jedem Interview, was ich dann mitbekommen habe, hat sie ihren Glauben angesprochen und, was immer wieder vorkam, hat sie mir gerade ein Lied mit angestimmt. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, was ist eigentlich mit den Sendern gerade los, dass die das nicht unterbrechen. Das lief durch. Teilweise mit dem Publikum im Hintergrund, die Beifall geklatscht haben. Und ich fand das so hervorragend, dass diese Frau sich nicht versteckt hat hinter dem Glauben. Noch zum Ausdruck gebracht hat, bevor dieser letzte Kugelstoß erfolgte, habe ich gebetet gehabt, Herr, das ist jetzt dein Moment. Und ich weiß nicht, wie du in deinem Wettlauf deines Lebens damit umgehst. Herr, das ist dein Moment. Oder sind die immer so auf uns ausgerichtet? Bei diesen verschiedenen Sportarten gibt es dann so unterschiedliche Disziplinen. Bei manchen ist man wirklich auf sich absolut allein gestellt. Bei manchen ist die Mannschaftsleistung entscheidend. Da kann einer noch so gut sein, wenn der Rest nicht mitspielt, dann geht's daneben. Und so glaube ich, dass auch hier in diesem Sportgeschehen eine Überleitung da sein kann zu dem, was wir im Glauben erleben. Und Paulus hat da so einen schönen Vers, Moment, jetzt muss ich gucken, die Richtung. Irgendwo soll was kommen. Halt, ich müsste sie erstmal einschalten, das ist gut. So. Paulus hat zu diesem Thema einen guten Bibelvers herausgenommen, oder wir haben ihn jetzt als Bibelvers in 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass sie ihn erlangt. Ich bin also nicht unbedingt so die sportliche Figur. Das habt ihr in den letzten Jahren ja auch so miterlebt. Und 100-Meter-Lauf, das war zu meiner Schulzeit mal etwas, was ich gern gemacht habe. Aber die längeren Strecken waren nicht unbedingt so das, was ich gesucht habe. Und ich habe euch mal so die Strecken rausgeholt, die gelaufen werden, auch bei den Olympischen Spielen. Da gibt's die Kurzstrecke, die Mittelstrecke, Langstrecke. Da gehört auch der Marathon dazu. Da gibt es die Hürdenläufer, den Hindernislauf und auch die Staffelläufe. Und ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Ich bin kein Trainer, aber ich weiß, für die Kurzstrecke, da gibst du von vornherein Gas und siehst zu, dass du dann so schnell wie möglich das Ziel erreichst. Wenn das der Marathonläufer macht, was meinst du, wie lange der läuft? Also wenn ich meinen Sohn bei uns vor der Türe vorbeilaufen sehe, er trainiert zwischendurch für einen Halbmarathon, dann weiß ich, die Geschwindigkeit, die der beim Zurückkommen nach 10, 15 Kilometer läuft, die laufe ich nicht beim Start. Wir brauchen dann unterschiedliche Trainingsmethoden. Der Kurzstreckenläufer, der geht dann auf kurze Zeit und da muss das Ding durchstehen. Der Mittelstreckenläufer kann sich das schon besser einteilen, aber wenn der Marathonläufer sich das nicht einteilt, dann wird er das Ziel kaum sehen. 42,195 Kilometer. Die fahre ich lieber mit dem Auto. Im März ist unsere Tochter Anjali in Bonn den Halbmarathon gelaufen. Und da wir nicht mitlaufen, haben wir uns dann in Richtung Ziel bewegt, um dort sie zu sehen, wie sie die letzten Meter dann nochmal durchläuft. Und als dann die erste durchlief, die schnellste, da gab es einen tosenden Applaus auf diesen letzten 300-400 Metern. Die wurde durch den Applaus so richtig Richtung Ziel getragen. Und es hat mich unheimlich bewegt, diese Situation, da läuft eine, beim Halbmarathon sind es halt eben gute 20 Kilometer, und die gibt im letzten Moment nochmal so richtig Gas. Es ging dann auch noch ein bisschen bergauf, unverschämt, dass man das Ziel dann auch noch auf eine Anhöhe setzt. Aber die ging richtig durch, also das fand ich echt fantastisch. Aber wisst ihr, was mich auch bewegt hat? Der Applaus der ganzen Menge. Es war so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, wie wird es im Himmel sein, wenn wir da ankommen, durchgehalten haben. Egal, ob als Kurzstreckenläufer, als Marathonläufer, wenn die Engel da stehen und jubeln, du bist angekommen, du bist durchgelaufen. Es war ein sehr, sehr bewegender Moment für mich, weniger für die Läuferin, die kannte ich nicht. Ich war begeistert von der Leistung, die an den Tag legt. Aber mehr von dem Gedanken, der mir dann kam, wie wird es sein, wenn wir unseren Lauf beendet haben, wenn wir angekommen sind. Gemeindeleben erlebt das in ähnlicher Weise. Da gibt es die Kurzstreckenläufer, den kannst du ein Projekt überbügeln. Das machen die von A bis Z super durch. Und dann warten wir auf das nächste Projekt. Da gibt es die Mittelstreckenläufer, den kannst du schon mehr anvertrauen. Die gehen diese Strecke dann noch durch, gucken vielleicht, wo sie noch jemanden an die Seite kriegen, der das Ganze dann mitlaufen kann. Und so denke ich, dass Gemeinde auch da so ein Spiegelbild ist von dem, was wir im Sport erleben. Und wir haben einige Marathonläufer hier unter uns. Ich denke an Ute, die im Prinzip von Anfang an mit hier in der Gemeinde ist, eigentlich die 30 Jahre komplett erlebt hat. Ne? Du warst mit deiner Tochter die Ersten, die hier getauft worden sind. Ne? Marathonlauf. Detlef gehört, glaube ich, auch zu den Ersten und Heike. Ihr wart, glaube ich, auch ziemlich am Anfang dabei. Ne? Ich will jetzt nicht alle aufzählen und die Jahre dahinter schreiben, das habe ich mir nicht alles irgendwo notiert. Aber ich denke, dieses Marathonlaufen, das erfordert viel, viel Kraft, viel Energie, viel Gnade. Und für manchen von uns kommt es vielleicht so vor, als wenn Gemeinde eher ein Hindernislauf ist, oder? Man läuft und man kriegt das eine oder andere als Hindernis in den Weg gelegt und fragt sich, wie soll es laufen? Ich möchte uns eine Person aus der Bibel ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, der für mich auch als Marathonläufer mit sehr vielen Hindernissen unterwegs war, nämlich David. Und ich weiß nicht, was jetzt bei euch dann so für Bilder im Kopf sind, wenn ihr an David denkt, ob ihr nur den Hirtenjungen da im Kopf habt, der mit seinem Hirtenstab unterwegs ist, seine Schafe dort bewahrt, bewacht und beschützt. Übrigens ein schönes Bild auf das Pastorale. Oder ob er vielleicht den David gerade so im Blickfeld hat, als er von seinem Vater zu den Brüdern geschickt wird, die gerade gegen die Philister kämpfen und Goliath sich da vor ihm aufbäumt. Und stellt euch diese Herausforderung vor. Goliath mit den Philistern auf der einen Seite, auf der anderen Seite die deprimierten Israeliten, die einfach nicht wussten, wie können wir jetzt dagegen ankommen, dass dieses Großmaul Goliath einen herausfordert, von den kleinen Israeliten gegen ihn zu kämpfen. Und wer gewinnt, dem muss man sich unterwerfen. Und da kommt David dahin, kein Kämpfer vorher gewesen, der wusste, wie er seine Herde bewahrt, bewacht und beschützt, der so manchen Bär erlegt hat, so steht es später, kommen wir noch drauf zurück, der Löwen das Maul aufgerissen hat und seine Beute wieder entrissen hat. Und dieser David steht jetzt vor dem Goliath und hört sich an, wie Goliath seinen Herrn verhöhnt. Das konnte er nicht ertragen. Und dann kommt er da mit seinen 5 Steinchen in der Schleuder, ohne Ritterrüstung, auf Goliath zu und er denkt, was willst du Hund eigentlich von mir? du lebst nicht mehr lange. Und David wusste aber, es wird umgekehrt sein. Weil er kam nicht alleine, sondern er kam im Namen des Herrn. Ich will da jetzt kein Fass aufmachen, wenn es um das Thema Töten geht. Aber hier ging es darum, dass einer sich anstellte, um Goliath zu besiegen. Hat er nicht mit gerechnet, dieser große Goliath. Und so glaube ich, dass David so an verschiedenen Stellen herausgerufen wurde, um für das Volk da zu sein. Saul, der König, der damals da regierte, hatte einen Fehler begangen, da komme ich gleich nochmal drauf. Und vielleicht hast du auch das Bild gerade vor Augen, dass David zum König gesalbt wurde, obwohl noch ein König regierte. So was macht man doch nicht. Aber Saul war derjenige, der sich nicht mehr auf dem Weg des Herrn bewegte, und David wurde dann schon an seine Stelle gesalbt. Und es war noch nicht seine Zeit gekommen. Er war noch nicht zum Einsatz gekommen. Und bis er zum Einsatz kam, gab es verschiedene Situationen, die schwierig waren. Saul hatte seine Attacken. Und es gab wohl eine Möglichkeit, wie aus diesen Attacken rauskam, nämlich Musik. Und David war bekannt als einer, der scheinbar bei seinen Schafen immer schön Musik gemacht hat. Soll scheinbar auch die Schafe beruhigen. Und so hat er dann wohl auch Saul beruhigen können. Und so lernte Saul diesen David lieben. Bis zu dem Moment, wo man plötzlich gemerkt hat, die Leute schätzen David mehr als ihn. Neid, Missgunst ist nie ein guter Ratgeber. Und so wurde David zu einem Verfolgten, und trotz der schwierigen Situationen lesen wir, dass er einer war, der nicht nur ein Instrument spielen konnte, der konnte Lieder schreiben. Und ich weiß nicht, wie intensiv ihr die Psalmen lest. Ich bin gerade wieder dabei, zum x-ten Mal die Psalmen zu lesen, und ich bleibe da nicht am Psalm 23 hängen. Das ist einer, der uns vermutlich sehr bekannt ist, und die meisten kennen ihn auswendig. Da gibt es so hervorragende Psalme, wo David so aus seinem Leben heraus Dinge schreibt, beschreibt und seine Ausrichtung auf Gott immer wieder im Vordergrund stehen hat. Dieser David, den empfinde ich als Langstreckenläufer. Diesen David empfinde ich auch als Hindernisläufer. Da sitzt er zu Hause. Seine Kämpfer sind im Krieg. Sieht eine schöne Frau. Man könnte ja mal was machen mit dieser Frau. Ehebruch ist nicht das, was Gott wollte. Und diesen Knick, den David da in seine Biografie reinkriegt, weil er schreckt nicht mal mehr zurück davor, den Mann dieser Bathseba umbringen zu lassen. Das sind Dinge, die sein Leben ganz schön nach unten gezogen haben. Es brauchte einen Propheten, der ihn darauf hinwies, dass er gesündigt hat. Und das veranlasste ihn dann eben auch, mit dieser Sünde zu Gott zu gehen. Er hat sich nicht versteckt hinter seiner Größe, hinter seinen Talenten. Er ging mit seinen Sünden zu Gott und erlebte Vergebung. Dann sehen wir den David als Verfolgten. Saul jagt hinter ihm her. Irgendwo in seiner Höhle hat er sich David versteckt, und Saul setzt sich vorne an den Eingang. Er weiß aber nicht, dass hinten der David drin sitzt. Zweimal hätte David Saul töten können. Er hat es nicht getan. Er hat gesagt, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich werde die Zeit meiner Einsetzung nicht vorziehen. Und der Gipfel für meine Begriffe dieser Verfolgung war, dass dann Absalom selber, sein Sohn, eine Intrige startete, 4 Jahre etwas aufbaute und sich dann zum König einsetzen ließ, um dann gegen seinen Vater anzutreten. David flieht vor seinem Sohn. Das sind keine schönen Hindernisse. Die wünscht sich keiner, vor seinem eigenen Sohn weglaufen zu müssen. Aber Hindernisse, und das glaube ich, trifft nicht nur für uns persönlich zu, sondern auch für die Gemeinden, sind Wachstumsprozesse. Wenn wir die Hindernisse in rechter Weise anschauen, dann werden wir erleben, wie sie uns im Geiste geistlich auch wachsen lassen. In 1. Samuel, halt, das war wieder die falsche Richtung, so 13, Vers 13 und 14 lesen wir: Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Trotz dieser Knicke in der Biografie von David lesen wir hier, dass Gott sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht hat. Und vielleicht denkst du auch manchmal, ich bin nicht wert, in der Nachfolge zu stehen. Ich bin nicht wert, Jesus nachzufolgen. Was macht denn diesen Mann Gottes aus? Was macht diese Frau Gottes aus? Ich möchte euch mit reinnehmen, weil auch wenn es hier von dem Mann Gottes die Rede ist, ich glaube, die Zielrichtung ist auf jeden Fall gegeben, dass es auch für die Frauen gilt. Die Ausrichtung auf die Beziehung mit Gott, das macht, glaube ich, den Mann, die Frau Gottes aus. Nicht die vielen Talente. David war da reich gesegnet gewesen. Aber die Beziehung zu Gott, die persönliche Beziehung zu Gott, die Vergebung sucht, wenn Sünde aufgelaufen ist, und wo Gott die Wiederherstellung auch der Beziehung zwischen ihm und dir, zwischen ihm und mir wiederherstellt. Und Gott vergibt gerne. Ich denke, wir als Gemeinde haben genug Erlebnisse gehabt, wo das Thema Vergebung herausgefordert wurde. Uns gedacht haben, wie funktioniert das jetzt weiter? Ich will überhaupt kein Einzelbeispiel rausholen. Mir schwirrt da das eine oder andere durch den Kopf. Aber wie wichtig es ist, vergeben zu können, hinter sich zu lassen, was gewesen ist, und mit Jesus weiterzugehen. Trotz der Talente, die David hatte, glaube ich, gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der über dieser Situation steht, über diesen Mann. Der war befähigt. Ich weiß nicht, ob er manchmal gesagt hat: Gott, du kannst dir froh sein, dass du mich hast. Nee. Ich denke, in aller Demut und Bescheidenheit ging er seinen Weg. Und wenn du heute vielleicht denkst, naja, ich bin ja nicht so wie David, ich bin ja nicht so wie der und der und die oder die. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt den Berufenen, die Berufenen. Und ich glaube, das will er mit jedem Einzelnen von uns machen. Und Gottes Strategie hat sich von damals bis heute nicht verändert. Das macht er heute noch genauso wie damals, dass er Menschen herausruft, David dort von der Herde wegruft und zum König salben lässt. Wie viele Knicke da passiert sind, lassen wir mal außen vor. Die hat er mit seinem Herrn immer wieder bereinigen können. Und ich glaube auch, dieser David hatte Mangel gehabt. Sonst wäre sicherlich der Ehebruch mit Bathseba nicht gelaufen. Und diesen Mangel füllt er aber immer bei seinem Herrn aus. Und wir lesen dann auch in Hebräer 11, weil das wieder die falsche Richtung, irgendwann lerne ich es mal, ab den Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Aufzählung von Glaubenshelden, die in Hebräer 11 noch mehr da sind. Aber da steht dann plötzlich der David auch wieder mit drin. Als Glaubensheld hat er sich den Herausforderungen gestellt, die vor ihm waren. Und Gott stand mit ihm zur Seite, war mitten im Kampf drinne. Und das, glaube ich, ist das, was wir immer wieder in Erinnerung behalten dürfen, auch wenn wir nicht in dieser Riege drinne stehen. Aber ich glaube, Hebräer 11 von vor 2000 Jahren bis heute, da stehen noch mehr Glaubenshelden drin. Und auch du in deinem Umfeld stehst damit drin. Auch du hast Situationen gehabt, wo du im Glauben dran geblieben bist. Nicht stehen geblieben bist, sondern erlebt hast, wie der Herr dich weiterführt. Nicolin hat mir vorhin schon mal was weggenommen. Ein Vers, der seit 30 Jahren hier über dieser Gemeinde steht. Jesaja 54, Vers 2. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht. Spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Das ist über 30 Jahre hier in der Gemeinde passiert. Pflöcke wurden eingehauen. Die Zelte wurden weit gemacht. Menschen durften mit darunter kommen. Und manchmal denkst du vielleicht, wie soll das jetzt weitergehen? Dieser Vers, der hat schon ein paar tausend Jahre hinter sich. Wurde für uns als Gemeinde nochmal frisch. Und er soll frisch bleiben. Die Pflöcke sollen eingehauen sein. Unsere Glaubensflöcke sollen gefestigt sein. Das Zeltdach soll über uns ausgebreitet sein und als Wohnung da sein, wo man gerne hinkommt, wo man Begegnung hat, wo man die Nähe Gottes erlebt und aufgebaut wird. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, wie soll ich denn jetzt noch irgendwo dran zerren? Wie soll ich da noch irgendwo dran ziehen, dass das Zelt noch größer wird? Ich habe doch keine Kraft. Die Umstände sind nicht gut. Es sind so viele Dinge, die vielleicht dagegen sprechen. Aber ich möchte dich ermutigen, wer sich von Gott rufen lässt, den stattet er auch aus. Andere sagen, wenn Gott einen auf die Reise schickt, dann bezahlt er auch die Fahrkarte. Und so glaube ich, dass Gott uns da auch hier als Gemeinde weiterführt, dass er euch hier weiterführt, die Kraft gibt, die Dinge anzupacken, die noch anzupacken sein werden. Und ihr könnt euch eins sicher sein, wir können uns sicher sein, die Zeiten, die Umstände werden nie gut genug sein, das anzupacken, was wir anpacken sollen. Aber Gott schickt uns in diese Situation, damit es gut wird. Damit wir ein Segen sind, damit wir Gemeinde bauen. Und Gemeinde bauen bedeutet immer Arbeit. Warum? Weil es mit Menschen umgeht. Und wir sind nicht heute so wie morgen und heute auch nicht so, wie wir gestern waren. Und wenn wir gestern gut gelaunt waren, dann heißt es nicht, dass wir heute gut gelaunt sind. Und dann treffen wir hier als Gemeinde zusammen und dann sollen wir uns gegenseitig ermutigen. Ermutiger sein. Arbeit in der Gegenwart für die Zukunft, weitreichend bis in die Ewigkeit. Und das können wir uns gar nicht vorstellen. Das, was hier und heute läuft, was wir hier und heute tun im Reich Gottes, Das soll Auswirkungen bis in die Ewigkeit hinein haben. Unvorstellbar für uns, ne? Wir denken ja vielleicht noch so in die nächsten 2, 3, 4 Jahrzehnte. Habe ich noch Jüngere hier? Aber es geht in die Ewigkeit. Paulus setzt ein Fazit. Das lesen wir in 2. Ich lasse das Ding jetzt nicht mehr los. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Dafür bauen wir Gemeinde. Dafür rufen wir Menschen in die Nachfolge, dass sie dieses Ziel erreichen, bei Jesus sein. Menschen sollen durch die Gemeinde, und das ist jeder Einzelne, der hier ist, der zur Gemeinde gehört, Jesus kennenlernen. Nicht nur hier, sondern da, wo wir sind, da, wo wir leben, da, wo unser Alltag stattfindet. Ich komme nochmals auf den Sport zurück. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der große Spezialist bin, da sitzt mindestens einer hier in unseren Reihen, der da sehr begabt ist. Detlef, ich denke, da bist du ganz anders bestückt. Und du weißt, was es bedeutet, Trainer zu sein. Und ich glaube, dass die besten Läufer deshalb so gut sind, weil sie sehr gute Trainer haben. Stimmt's, Detlef? Geht doch in die Richtung, ne? Da, wo gute Trainer sind, die ihre Mannschaft motivieren, dranbleiben, sie immer wieder neu pushen, dass sie den richtigen Weg gehen, ihre Leistung rauszuhauen. Da gehört es vielleicht auch manchmal zu, dass man was Strenge gibt. Von einem Skiläufer gehört, der einen Superlauf hingelegt hat, Abfahrtslauf, kam im Ziel an, Bestzeit rausgeholt und war am Jubeln gewesen. Sein Trainer stand da am Rand, der jubelte gar nicht mit. Morgen früh um 8 Uhr Training. Das fand er gar nicht gut. Warum? Der Trainer hat gesehen, dass er so 2 Tore geschlabbert hat. Die hat er nicht so super genommen, wie er sie hätte nehmen sollen. Und sagt, und das üben wir morgen, damit es beim nächsten Mal wieder richtig funktioniert. Und manchmal brauchen wir diese kleinen Ehrenrunden, diese kleinen Stücke, wo wir dann nochmal etwas durchlaufen. Und so glaube ich, dass der beste Trainer, den wir haben können, der Heilige Geist ist. Was Höheres gibt es da nicht. Und er will mit uns reden, ganz persönlich. Und dann finde ich es auch sehr gut, wenn wir Co-Trainer haben. Und die Co-Trainer, die sitzen dann meistens in unseren Reihen. Menschen, denen wir vertrauen. Menschen, die selbst eine Wegstrecke gelaufen sind. Menschen, denen man abnehmen kann, was sie sagen. Und die in dem Marathonlauf des Lebens schon viele Hindernisse hatten. Marathon, vielleicht wirst du dann mit zwischendurch mal von einem Sprinter begleitet für ein kurzes Stück, der dich dann mitpusht für das nächste Stück, der dich mitnimmt, der dir hilft, in den Hindernissen dran zu bleiben. Und so bin ich richtig dankbar dafür, dass hier in den Reihen einige Marathonläufer sind, die durchgehalten haben bis hierher. Ich bin dankbar für jeden Sprinter, der begleitet, für jeden, der Kurzstrecke mitläuft. Aber was macht die Läufer aus? Die haben Ausdauer und vor allen Dingen, sie haben das Ziel vor Augen. Der Sprinter viel schneller. Der Marathonläufer muss es länger vor Augen haben. Noch ist unser Lauf nicht vollendet. Der Siegeskranz, der winkt. Und in Hebräer 10, Vers 35 und 36 lesen wir dann, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes, halt, das ist ja tatsächlich nur auf der Folie drauf, ne? Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Werft eure Zuversicht nicht weg. Es hat Belohnung, dran zu bleiben, durchzulaufen bis ans Ziel. Und bis dahin laufen wir nicht in der eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Herrn. Die gibt er uns jeden Tag neu, gibt uns die Ausdauer, hält uns das Ziel vor Augen und wir dürfen dranbleiben. Und das ist unser Gebet, auch wenn wir nicht mehr hier wohnen, nicht mehr jeden Sonntag hier sind. Aber wir beten weiter für euch, damit ein guter Weg weiterläuft und ihr und wir gemeinsam das Ziel erreichen. Amen.